Wo ich schon mal da bin, der Podcast von und mit UDERM and Friends, Folge 8. Ich bin Christine von UDERM, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute den Benjamin hier noch aus dem Team UDERM mit an der Seite als Co-Moderator. Hallo Benjamin, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, hallo Christine.
Und der Benjamin hatte einen ganz speziellen Gast sich gewünscht für eine unserer Folgen. Und ich erzähle mal, was der alles so Spannendes mitbringt in seiner Vita. Wenn man nämlich sich die große Frage stellt, ja, was mache ich, Arzt oder Unternehmer oder beides? Dann hat der klar gesagt, ich will beides, ich will alles. Hat diverse Gründungen schon durchlaufen, erfolgreich. Wird darüber heute auch ein bisschen berichten und ist heute für uns hier, um ein bisschen über Digitalisierung zu sprechen, aber auch über das Thema Gründung grundsätzlich und was das alles mit der Dermatologie zu tun hat. Herzlich willkommen, Dr. Sven Jungmann. Hi.
Danke. Danke. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich habe ja gerade schon angekündigt, dass einiges in deinem LinkedIn-Profil zu finden gewesen an Tätigkeiten in der Vergangenheit. Du siehst gar nicht so alt aus, als hättest du hier schon riesige Geschichten auf dem Buckel. Aber erzähl mal, du hast eine ganz bewegte Geschichte schon hinter dir.
Dankeschön. Ja, angefangen bei den Fallschirmjägern als Reserveoffizier an Wärter, mit der Idee eigentlich dort zu bleiben und nie zu studieren, habe ich dann mich doch für Medizin noch entschieden als Studium, zivil, also nicht über die Bundeswehr. Und habe dann noch Gesundheitsökonomie studiert und später Public Health in London, Public Policy in Oxford und Entrepreneurship in Cambridge. Alles mit irgendwie Abschlüssen, also jetzt nicht mehr rumstudiert. Aber nicht alles in Vollzeit, sondern teilweise parallel zum Medizinstudium und dann irgendwie parallel zur Arbeit. Und war dann in der Klinik eine Weile, nur 3 Jahre, muss man ja sagen, ne? In der Inneren mit Onkologie, Lungenheilkunde, Notaufnahme zwischen Helios und eine Rotation zur Charité. Ich wusste schon während des Studiums, dass ich nicht alt werde am Krankenbett. Können wir auch nochmal drüber sprechen. Daher auch diese Studiengänge. Habe mich bewusst auch für Pneumologie entschieden als Fach. Ehrlicherweise weniger aus Passion heraus. Ich dachte eigentlich immer, ich werde irgendwie Unfallchirurg oder so. Sondern eher, weil ich mir dachte, da ich eh weiß, dass ich gehe, was ist denn ein Fach, das sinnvoll wäre, um genug Synergien aufzubauen für irgendwas außerhalb der Klinik? Und wenn man sich so die großen Treiber des Global Burden of Disease nach WHO anschaut oder anschaute damals, dann war relativ klar, die meisten Sachen sind internistisch. Lunge ist ziemlich weit vorne wegen Lungenkrebs, COPD und Co. Aber auch Herzerkrankungen und bekanntermaßen ein Kreislauf. Aber auch die Idee, dass einfach aerogene Keime, da habe ich mehr noch an Tuberkulose gedacht damals und so, aber auch SARS war ja immer wieder mal ein Thema, ne, dass die halt schnell auch so eine globale Public Health Policy Dimension annehmen und so, dass ich mir so, dann, wenn ich jetzt super nähen kann und operieren kann, interessiert das da draußen halt gar keinen, aber wenn ich so diese Dynamiken verstehe von den großen Krankheitsthemen sozusagen, dann vielleicht schon eher. Und dann habe ich mich sehr lange mit im Bereich Innovation so im Kontext von großen Unternehmen beschäftigt, also angefangen mit Helios, die quasi eine eigene Ausgründung gemacht haben, um eine digitale Plattform zu bauen, mit der sie nochmal anders mit Patienten interagieren wollten. Und dann später, daher kenne ich auch den Benjamin und anderen, auch als Partner bei einer Firma, die quasi etablierten Unternehmen beim Aufbau von digitalen Innovationen und sowas hilft, zum Beispiel mit der Gotha haben wir was gemacht oder mit einer Apothekenkette aus Kuwait. Und so weiter. Und nebenbei habe ich einige so Beiratsrollen bei Startups, bei einem Fund, der investiert in Startups und halte viele Vorträge zu diesem ganzen Thema, wo geht's hin mit der Gesundheit, was bedeutet das für die Leute, die mir zuhören, ob das jetzt Ärzte sind oder Pflegekräfte oder was auch immer. Und seit ein paar Jahren bin ich selbst Vollzeitgründer mit eigenen Startups im Gesundheitsbereich. Und habe da sehr viel Spaß, habe auch angefangen, selbst zu investieren in Startups und so weiter. Also bin sehr unterwegs jetzt an dieser Schnittstelle zwischen evidenzbasierter Medizin Business und digital inklusive Datenwissenschaften.
Und jetzt fragen sich die ersten Zuhörer, was hat der Kerl denn jetzt mit der Dermatologie zu tun? Das heißt also, das, was du in deinen Startups unter anderem entwickelst oder ja, was die Startups entwickeln, findet auch Anwendung in zum Beispiel Bereichen wie der Dermatologie, richtig?
Ja, also genau. Ich mache sehr viele Dinge, die fächerübergreifend sind. Also ich glaube, dass meine persönliche These, keine Investmentratschläge, aber ich glaube, dass die Ära von solchen ganz spezifischen Apps und Anwendungen für irgendeine Krankheit XY, dass die jetzt vorbei ist, weil einfach KI viel, viel, viel versatiler ist und wir immer mehr indikationsübergreifend, interdisziplinär auch auf digitaler Ebene jetzt agieren werden. Und wie ja meine Zuhörerinnen und Zuhörer noch besser wissen als ich selbst, ist natürlich die Dermatologie auch ein wichtiges Feld, das super viele Schnittmengen hat zu vielen anderen Fachdisziplinen. Ja? Und von daher ist es, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr spannend, was da auf der Digitalisierungsebene passiert. Und die andere Schnittstelle ist einfach grundsätzlich das Rollenbild von Ärztin, Arzt verändert sich sehr stark. Es gibt manche Fachrichtungen, bei denen das stärker passiert als andere. Die, bei denen es um Mustererkennung und Interpretation von Bildern geht, sind nochmal ein Stück stärker betroffen als die, bei denen ein hoher Anteil manueller Arbeit noch mit einer Rolle spielt. Und damit ist Dermatologie irgendwo wahrscheinlich 60-40% oder so auch auf der Disruptionsliste relativ weit oben.
Jetzt hast du ja schon gerade angedeutet, dass du die Medizin auch neu denkst. Und du denkst ja nicht nur viel, du schreibst auch viel. Das letzte Buch, das ich von dir gelesen habe, war Wie gesund wollen wir sein? Frage an dich, wie gesund willst du denn sein? Also was tust du denn dafür oder was möchtest du, worauf möchtest du mit der Frage überhaupt hinaus?
Ja, also die These ist so ein bisschen provokativ, dass ich eigentlich sage, natürlich sagt jeder, ich will super gesund sein. Aber es gibt so diesen Ausdruck in der Volkswirtschaft zwischen Expressed Preference, also was sagen die Leute, was sie wollen, und Revealed Preference, also tun sie auch was dafür, so ungefähr. Und ich glaube, es gibt eine riesige Kluft zwischen Expressed und Revealed Preference. Und was ich damit konkret meine ist, wenn wir uns unser Gesundheitswesen anschauen und wie viele Dinge dort einfach, also irrsinnig kaputt sind, auch gerade was uns als Ärzte dann und Ärztinnen betrifft, die wir dann damit umgehen müssen, von Faxmaschinen über Durchschlagpapier, über Pieper, die es immer noch gibt und fehlende Daten zu den PatientInnen und sowas. Und also für mich so das drastischste Erlebnis war irgendwie, es war Winter, ich war auf dem Weg in die Charité, um dann zu arbeiten, und das ist jetzt auch schon wieder irgendwie 7 Jahre her oder so, aber trotzdem, ne, ich glaube, so viel haben sich ja nicht getan, weil ich das ja immer wieder höre. Und ich buche auf meinem Handy einen kompletten Segeltrip nach Thailand mit Flug und Unterkunft und Segeltrip und alles, was dazugehört. Und ich brauche dafür irgendwie 5 Minuten von der Bushaltestelle zum Eingang zur Charité. Sobald ich die Charité, die Pforte überschreite und reingehe, schaltet mein Handy von LTE auf Edge, auf keinen Empfang mehr. Dann kommt mir so ein ausgebrannter Kollege irgendwie entgegen und drückt mir einen Pieper in die Hand und sagt noch, denk dran, bloß nicht fallen lassen, das kostet 400 Euro, das Ding zu setzen. Ich meine so, ja klar, ihr müsst es ja im Museum nachbestellen, irgendwie ist eine Sonderanfertigung, so, weil das keiner mehr benutzt. Warum kauft ihr von der Kohle eigentlich nicht mal irgendwie eine richtige IT-Infrastruktur? Und dann gibt es dann irgendwie so ein Durchschlagpapier an der Wand mit so einem Magneten, der älter ist als ich. Und so schwach ist, dass er dann irgendwie ab 10 Blatt das nicht mehr halten kann und dann fällt alles runter und ein Blatt rutscht dann regelhaft immer unter irgendeinen Schreibtisch und dann rufst du dann irgendwann aggressiv irgendwie 2 Stunden später die Radiologie an, warum sie denn eigentlich deine Patienten ignorieren und ob sie was gegen dich haben, und stellst halt raus, nee, die haben es einfach nicht gesehen, weil dieses blöde Durchschlagpapier da irgendwie runtergeflogen ist. Nur so Sachen, ne? So. Mhm. Und dieses Delta zwischen unser normales, echtes Leben, wo alles irgendwie, du bestellst dir Essen und es ist 10 Minuten später da und keine Ahnung was, ne? Und du willst mal an die Basic-Informationen über deine Patientin in der Notaufnahme rankommen. Also so riesig, dass ich es absurd finde. Und darunter leiden Patienten, darunter leidet das Personal. Wir verschwenden Geld ohne Ende, was wir woanders einsetzen könnten und so weiter. Und das ist eigentlich so der Ursprung dieser These, wie gesund wollen wir eigentlich sein? Die Antwort ist ja anscheinend nicht so sehr, sonst würden wir irgendwie auch die Technologien alle nutzen, die wir haben. Und natürlich, na, Technologien sind kein Zauberstab, genauso wenig wie Medikamente und Skalpelle und so weiter. Also Informationstechnologien, ne? Am Ende haben wir auch eine eigene Verantwortung und müssen selbst auch Sport machen, gesund leben, gut ernähren, Sonnencreme nutzen und Co. Diese ganzen Präventionsthemen, die viele einfach nach wie vor nicht machen. Und ich glaube auch, das ist am Ende ein Problem. Ne?
Viele würden dir ja jetzt entgegenhalten, vielleicht als Ausrede oder Entschuldigung, ja, im privaten Bereich sämtliche Technologien einzusetzen, KIs zu nutzen, ist ja auch einfach. Kannst halt alles dir als App runterladen und einfach machen. Krankenhäuser, Behörden und andere müssen natürlich wahnsinnige Regularien einhalten, haben Datenschutzvorgaben. Wir kennen das Thema. Wie antwortest du auf so eine Art, ja, ist es eine Ausrede oder ist es schon auch noch ein Grund?
Ja, also ich glaube, es ist eine Ausrede. Ich glaube, es ist auch sehr viel Naivität. Oft sind die Leute in den Krankenhäusern, die gleich von Datenschutz reden, wenn man dann nochmal nachfragt, was meinst du denn jetzt eigentlich genau, sind die nicht mehr in der Lage zu antworten. Und dann kommen dann so Plattitüden auch von den Datenschutzbeauftragten der Länder, die dann sowas sagen wie, Datenschutz ist die Grundlage der Innovation, weil Datenschutz ist Vertrauen und ohne Vertrauen kann es keine Innovation geben. Und ich sage so, ja, ich finde auch Apfelkuchen cool, ich finde Mutterschutz auch cool und so. Aber was meinst du denn jetzt eigentlich damit? So, und dann können sie dir nicht beantworten. So, und wenn du konkrete Fragen stellst, hört es auch auf, ne? Und zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Penicillinallergie hätte, dann würde ich mir das wahrscheinlich irgendwo auf die Brust tätowieren, damit ich im Notfall, wenn ich nicht mehr reden kann, das irgendwie glaubhaft kommunizieren kann. So, wenn ich HIV-positiv wäre oder eine Schizophrenie hätte oder irgendwas, wo ich halt denke, da ist das Stigmatisierungspotenzial viel größer, würde ich das wahrscheinlich nicht machen. So. Weil nämlich Risiko-Nutzen-Abwägung hier eine andere ist als bei dieser anderen Information. Und irgendwie werden alle Daten irgendwie gleich behandelt im Gesundheitswesen, so als gäbe es da keine Abstufung. Sobald es irgendwie mit Gesundheit zu tun hat, ist halt irgendwie ein Sondertresor. Und natürlich ist das ein kompliziertes Thema. Natürlich gibt es auch so Sachen wie, wenn du Bluthochdruck hast, ist die Chance, dass deine Geschwister das auch haben, höher. Das heißt, du hast möglicherweise Drittbeschädigte von einem Datenleck und so. Also ich weiß, es ist kompliziert, aber wir führen ja auch sonst die ganze Zeit komplizierte Gespräche mit unseren Patientinnen und Patienten. Also warum kann man nicht auch dort mal ein bisschen differenzierter an dieses Thema da rangehen und dann überlegen, wo kann man vielleicht ein bisschen lockerer sein mit Datenschutzthemen und wo nicht. Und das andere ist, ich will jetzt keinen Whataboutism betreiben, aber wie findet ihr denn auf einer Skala von 1 bis 10, wie momentan mit Daten in Krankenhäusern umgegangen wird, auch offline, mit so einer Patientenkurve oder wenn ihr in einer Nachbarklinik anruft und euch ausgibt als Ärzte und ihr wollt nochmal was über den Patienten wissen, man erzählt euch ja alles.
Also ich hab die Frage ja bewusst ein bisschen provokant gestellt und wir wissen auch, anhand von Positivbeispielen, anhand von Best Practices, dass ja allein mit einem Best Practice an anderer Stelle so eine Frage auch schon direkt beantwortet wird. Ne? Wenn in dem Moment, wo mindestens einer auftritt und sagt, guck mal, ich habe es gelöst, ich weiß, wie es gehen kann, braucht man mit diesen Antworten sowieso gar nicht mehr kommen. Diese Best Practices haben wir ja.
Und genau, und also unser Minister rennt ja gerade rum und sagt, nur wenn 100% sicher ist, dass die Daten geschützt sind. Das ist einfach, es gibt einfach nichts 100%. Das haben wir nichts in der Medizin und es gibt es auch sonst wo nicht. Es ist einfach nicht existent. Und man kann aber anstreben, 98% zu haben oder 99%. Aber trotzdem kann es sein, dass irgendeine NSA trotzdem in dieses Ding reinhackt. Ja, so. Die Leute müssen aufgeklärt werden über Risiken und Nebenwirkungen und Alternativen, wie in allem anderen auch in der Medizin. Und wir müssen natürlich das Beste tun, um das so sicher zu halten, wie es nur geht und immer wieder auch Updates zu machen und so weiter. Die Dinger sind aber auch schon extrem sicher. Also so ein Apple-Handy zu hacken, das ist ja fast, also so gut wie unmöglich, ne? Ja. Und da muss man ein bisschen ehrlicher sein und ein bisschen klarer mit umgehen. Und das andere Thema ist halt, es kommt mir so ein bisschen vor wie dieser Witz mit dem Holzfäller, der im Wald mit einer stumpfen Axt versucht, so einen Baum zu fällen. Und irgendeiner sagt zu ihm, willst du es nicht mal schleifen? Und dann sagt er so, nee, ich habe keine Zeit. So. Also manchmal wird es ja auch Sinn machen zu sagen, wir nehmen uns jetzt mal kurz zurück. Wir nehmen uns jetzt mal die Zeit, das Ganze durchzudenken, anstatt einfach gleich zu sagen, Nee, lassen wir mal. Und ich bin mir sicher, die meisten von den Zuhörern hier, die in der Klinik arbeiten, könnten, wenn man richtig Digitalisierung einsetzen würde, jeden Tag locker 2 Stunden Zeit gewinnen, die sie für irgendwas anderes benutzen können. Und wenn es nur ist, pünktlicher nach Hause zu gehen, ist auch cool. Aber was wir an Lebenszeit verschwenden und an Kosten und auch für Sicherheitsrisiken eingehen, dadurch, dass wir nicht uns auf dem aktuellen Stand halten, sondern immer noch in den 90ern irgendwo hängen geblieben sind, finde ich eigentlich ein absolutes Drama.
Und bezogen auf das Drama und deine Expertise auch im europäischen und internationalen Ausland, wo wäre denn ein Best-Practice-Beispiel, wo du sagst, ach guck mal, da läuft so, da können wir uns auch eine Scheibe abschneiden. Also Stichwort 80-20.
Ja, also das Beeindruckendste, glaube ich, was ich gesehen habe, war tatsächlich Vereinigte Arabische Emirate. Da gibt es so eine Klinikkette, wo du eine App hast und da ist alles. Da kannst du dein MRT dir nochmal angucken, deine Befunde. Da kannst du nachschauen. Ich war doch vor 7 Jahren bei einem Hausarzt, hatte da Bauchschmerzen. Was hat er mir da nochmal gegeben? Und da hatte ich danach irgendwie so eine komische Nebenwirkung nochmal, hat mir besprochen, dass ich darauf eine Allergie habe. Also du hast eine komplette Timeline, auch schön visualisiert. Du kannst ja Termine buchen, Impfungen machen, du kriegst Erinnerungen, was du für Screenings brauchst. Und das hatten die schon vor 7 Jahren, 8 Jahren. So, komplett basic. Und die lachen über uns, wenn die hier sind. Ne? Die sind, was macht das bei euch falsch? Skandinavien macht es, glaube ich, auch ziemlich gut in vielen Fällen. Kein System ist perfekt, aber so was die Themen angeht, ist es, glaube ich, ziemlich gut. Einzelne Unis wie Stanford und so, die haben sehr, sehr, sehr gute digitale Infrastruktur für die ganzen Sachen, wo Dinge automatisch während des Arztgesprächs schon irgendwie organisiert werden im Hintergrund. Du musst nicht nochmal da rumtelefonieren und so ein Quatsch. Das sind, glaube ich, so die.
Wir haben ja selber mittlerweile immerhin den Vorstoß Richtung elektronische Patientenakte. Wie sinnvoll ist die, solange der Patient selber da drin Daten löschen kann, entscheiden darf, darfst du überhaupt den oder den anderen Eintrag sehen als mein behandelnder Arzt? Also Frage der Vollständigkeit der Daten, die dem Behandler zur Verfügung stehen. Wie siehst du das damit?
Guter Punkt. Also erstmal, die elektronische Patientenakte ist ja noch überwiegend PowerPoint und nicht Qualität. Und es sind mittlerweile 8 Milliarden oder sowas da reingeflossen und das geht schon über 20 Jahre. Und es gibt immer wieder Gründe, warum es verschoben wird, doch nicht funktioniert und sonst irgendwas. Und ein Großteil der Funktionalität, die heute da angepriesen wird, gibt's nicht und ist heute schon outdated, wenn man sich anschaut, was für technologische Möglichkeiten gibt. Das heißt, wenn die es dann doch irgendwann mal schaffen, lass es mal nächstes Jahr sein, das irgendwie live zu bringen, ist es irgendwas, was vielleicht vor 8 Jahren cool war. Hm. Und aus meiner Sicht so oder so eine Katastrophe. Die Frage nach Datentransparenz. Also ich glaube, in unserem Kulturkreis wird sowas nicht fliegen, wenn man nicht den Patientinnen oder den Dateneignern wirklich auch die komplette Kontrolle lässt, wem sie was teilen. Das repliziert so ein bisschen die Offline-Welt. Also wenn du eine Patientin irgendwie nicht Sexualanamnese machen willst und sie hat keinen Bock, dir das richtig zu erzählen, dann macht sie das halt nicht und das wirst du auch nicht unbedingt rausfinden, außer sie verquatscht sich da irgendwie oder es gibt da Inkonsistenzen mit dem
mikrobiologischen.
Ja, so, und dann kannst du natürlich das nochmal cross-checken. Das kannst du auch machen mit den Daten, die dann da sind. Aber ich glaube, wir werden das hier nicht erleben, dass wir breite Zustimmung bekommen, wenn die Patienten nicht selbst entscheiden können, wem sie was mitteilen. Ich glaube, man könnte überlegen, ob man sowas macht, wie es jetzt auch in den Krankenhäusern gelebt wird, dass man halt sagt, du kannst bestimmte Kategorien von Sachen nicht teilen, sowas wie zum Beispiel psychiatrische Befunde, aber sie werden jetzt nicht entfernt. So, sowas fände ich eigentlich relativ pragmatisch. Auf der anderen Seite, auch wenn die Daten nicht vollständig sind, kannst du trotzdem damit mehr machen, als wenn du jetzt gar nichts weißt. Und solange die jetzt nicht anfangen, irgendwie dir den Herzinfarkt von vor 3 Monaten zu verheimlichen oder irgendwelche Allergien oder sowas, von denen du wirklich jetzt auch was wissen solltest. So, ich glaube, da müssen wir auch nochmal so ein bisschen differenzierter abgrenzen, so was wäre okay, was nicht, wenn es irgendwie machbar ist. Und das andere Thema ist teil, also nicht falsch verstehen, gute Datenqualität ist total wichtig, aber es ist auch faszinierend, was man mittlerweile machen kann, selbst mit nicht so optimalen Daten. Also was so eine KI dann auch alles rausziehen kann und interessanten Erkenntnissen gewinnen kann und sowas, ist schon also beeindruckend.
Ich hatte natürlich ein bisschen auch im Hinterkopf die Funktionalität dahingehend, bei wie vielen Ärzten hat der Patient vielleicht schon Schlafmittel oder Beruhigungsmittel verschrieben bekommen. Also so dieses typische Hopping, was viele machen. Und da geht es ja tatsächlich, da wird es ja relevant, dass du als Behandler siehst, Wechselwirkungen können vermieden werden, solche Themen. Ne? Und ich denke immer, wenn diese Akte ja noch nicht wirklich hundertprozentig verbindlich ist mit dem, was da drin steht, dann brauchst du sie auch nicht lesen. Dann fragst du am Ende ja doch deinen Patienten selber. Und also klar muss eh eine Anamnese sauber erhoben werden, aber du bist dann eben doch darauf angewiesen, was er dir auf der Tonspur quasi mitteilt. Ne?
Ja, genau. Also ich mache gerade ein Projekt, was so ein bisschen in diese Richtung geht. Und wir denken da so drüber nach, dass wir sagen, wenn du nur so ein Datensammlungsgerät hast, wie so eine elektronische Patientenakte oder eine elektronische Altitüde, was es ja eigentlich ist, dann fragt man sich ja so ein bisschen, was ist denn da der Anreiz für den Einzelnen? Du machst ja, also klar, in der Theorie würde jeder sagen, ich mache hier Vorratsdatenspeicherung und vielleicht braucht man das mal irgendwann wie so eine Versicherung oder so. Aber man muss ja dann, Versicherung schließt du einmal ab in einem Moment, wo du irgendwie Angst hast, weil dein Vertreter dir das auch quatscht und dann wird es von deinem Konto abgebucht und musst eigentlich nichts mehr machen. Aber Gesundheitsdaten potenziell musst du ja doch wieder irgendwie einscannen und einsortieren und so und dann scheitert es halt dann irgendwann. Aber die Frage ist ja, was kannst du den Leuten für einen Anreiz geben, dass die wirklich aktiv das weitermachen? Und mit den heutigen KI-Möglichkeiten, wo eben unsere EPA einfach so macht, als gäbe es das alles nicht, kannst du ja eigentlich sagen, du lässt jemanden ein Foto machen von einem Arztbrief oder von einem Laborwert oder was auch immer. Und das Ding fängt automatisch an, dir das zu strukturieren auf eine Timeline, schön visualisiert, übersetzt dir die Arztbriefe auf Normaldeutsch, Kinderdeutsch, Ukrainisch, was auch immer du willst, sofort. Erstell dir ein personalisiertes Vokabelheftchen mit den medizinischen Begriffen, die für deine Diagnose halt besonders relevant sind, damit du halt auch auf einmal ein bisschen mitreden kannst. Und vielleicht musst du auch nur 15 Wörter lernen. Das wäre sehr zumutbar, aber du fühlst dich dann auf einmal besser, wenn die Leute da mit, keine Ahnung, STEMI oder was weiß ich was um sich schmeißen. Und wenn du das hast, dann kannst du auch anfangen, den Leuten zu erklären, schau mal, wenn du jetzt wirklich mir alle Daten da reingibst, kann ich dir viel bessere Empfehlungen geben. Ich kann dir sagen, ob neue Studien rauskommen, an denen du vielleicht teilnehmen sollst. Ich kann dir sagen, ob es neue Erkenntnisse gibt, die für dich die Therapie beeinflussen könnten, so, dass du das vielleicht sogar weißt, bevor deine Ärztin dich darauf aufmerksam macht, dass es Practice-Changing-Updates gibt. Ich kann dir sagen, ob noch irgendeine andere Untersuchung bei dir fehlt. Ich kann dir auch sagen, ob du noch was machen musst für deine Kinder, dass die gesünder leben oder was auch immer. Also da kannst du halt viel mehr bringen. Und dann kann man auch ein Stück weit sagen, selbst wenn die das dann nicht ihrer Ärztin mitteilen, hast du diesen Concierge nebenan, dem sie vielleicht dann auch vertrauen, weil das, wenn man ne, das datenschutzkonforme Nachricht gemacht hat, dass sie dann zumindest da in dem Austausch sind und zumindest dort geleitet werden, was sie dann eigentlich brauchen. Bricht natürlich so ein bisschen das traditionelle Verhältnis. Aber ich glaube, das kann dazu führen, dass die Leute mehr motiviert sind, auch die Daten sauber zu sammeln, nicht einfach irgendwas löschen oder weglassen, weil sie einfach den direkten Mehrwert in ihrem eigenen Interesse sehen.
Educaten ist ja hier das Stichwort, ne? Den Anwender, den potenziellen Anwender wirklich auch überhaupt auf diese Augenhöhe mitbewegen, dass er sowohl in der Lage ist, die Sachen zu nutzen, aber auch sie zu verstehen. Machen wir das schon gut genug mit dem, was an Digitalisierung geplant ist und ja eigentlich schon stattfinden sollte?
Nee, absolut nicht. Ne? Also dieses Thema Shared Decision Making, ich weiß jetzt nicht genau, das war so irgendwie 72 oder so, das kam das zum ersten Mal oder schon ein bisschen früher. Und vorher gab es ja eher sehr stark so dieses paternalistische Bild von Arzt sagt, Patient macht, wer nicht, ist non-compliant. Irgendwann hat man ja dieses Wort Compliance abgeschafft und in Concordance übersetzt. In deutschen Kliniken hat man immer noch das Wort, der ist nicht compliant. Das heißt ja so viel wie, der macht nicht, was ich will. Ne? So, wenn man denkt so, okay, aber das ist auch dein Problem. Ne? Dann hast du halt wahrscheinlich nicht genug erklärt oder nicht genug Vertrauen aufgebaut. So. Und jetzt gibt es ja einige Projekte rund um Shared Decision Making, wo dann auch Studien gelaufen sind und man sagt, du musst halt irgendwie dein Personal besser schulen dazu und dann klappt das auch. Aber irgendwie passiert es halt doch nicht. obwohl eigentlich moralisch jeder versteht, warum das wichtig ist, dass man Shared Decision Making macht. Also Ärztin ist owned sozusagen den fachlichen Teil natürlich. Dafür haben wir ja das Ganze gelernt. Patientin owned die persönlichen Präferenzen und ne, die Bewertung, was bedeutet das für mein Leben. Und da findet halt dieses Shared Decision Making statt. Das bedeutet, dass beide natürlich genug von den anderen verstehen müssen. So. Aber die Ärztinnen und Ärzte haben auch nicht die Zeit, die ganzen Präferenzen mit zu diagnostizieren und abzufragen und in die Entscheidung reinzubringen. Die haben oft auch nicht die Kompetenz dafür. Ich hatte mal einen Patienten, der hatte eine Lungenkarzinom mit Metastase, Stadium 4, und war Anfang 70, glaube ich. Super differenzierter Mann, Ingenieur, smart und so weiter. Und der bestand darauf, dass bevor wir eine Chemo anfangen, er einmal noch von Berlin nach Hawaii fliegt, um dort seinen letzten Marathon mit seiner Tochter zu laufen. Und wir dachten, wir haben das versucht, ihm auch zu reden natürlich. Und er hat gesagt, ich verstehe schon. Aber ich werde das nicht behandeln. So, bitte finden Sie einen Weg, dass das geht. Und ich dachte mir so, ich habe dann angefangen zu googeln, ne? Transatlantischer Flug, Notlandung bei medizinischen Notfällen, wie funktioniert das? Und so, wie viel Zeit hat man da, wenn es genau in der Mitte passiert, auf dem Atlantik und so. Ich habe mir da alle möglichen Gedanken gemacht. Also das hat mir eine Zeit gekostet und die anderen haben sich auch alle noch Gedanken gemacht. Der Nächste hat sich Gedanken gemacht über, wie ist denn das beim Marathon, wenn er dann Hämatosen hat und welche Krankenhäuser müssen wir ihm da finden vor Ort, was geben wir ihm für Infos mit und so. Also das war wirklich anstrengend und das war once in a lifetime. Ich habe nie wieder nachher einen Patienten gesehen und sonst auch keiner, der noch unbedingt einen Marathon machen wollte mit seinem metastasierten Lungenkarzinom. Und er hat es dann gemacht und er kam auch wieder zurück und er war mega happy und hat schöne Fotos mit seiner Tochter gemacht noch für seine letzten Lebensmonate und so. Und das war das Beste, was man hätte machen können für ihn. Und dann hat er auch die Chemo mitgemacht. Alles war gut im Rahmen dessen, was ihn da erwartete. Und dann kommt der Nächste und sagt, ich habe Diabetes, ich will aber unbedingt, nach Skandinavien segeln oder so. Ne? Und jedes Mal hat man dann so Einzelsituationen. Das kannst du ja gar nicht alles verstehen und schaffen als Ärztin, wenn du es ernst meinst. Eine KI kann das super machen. Die kann dir ein komplettes Konzept erstellen in 10 Sekunden, kannst du mal zugucken. Und auf der anderen Seite, so eine Patientin auch zu klären, was da jetzt alles an Therapieoptionen gibt und sowas, das funktioniert ja auch nicht richtig heutzutage. Und das kann auch eine KI super vorbereiten. Die kann dir auch sagen, nachdem alles, was ich über dich weiß, mit deinen Interessen und so weiter, kannst du erwarten, dass deine Ärztin dir folgenden 10 Fragen stellen wird, bereite dich schon mal vor und wir empfehlen dir, dass du dir diese 10 Fragen schon mal überlegst, ob du die nicht vielleicht auch stellen willst und sowas. Und dann trifft halt Mensch plus KI auf Mensch plus KI mit verschiedenen Blickwinkeln. Beide sind schon mal so annivelliert und können halt ein viel tieferes, viel besseres Gespräch führen, was in Richtung Shared Decision Making geht. Und das ist halt beidseitige Education, die nicht funktioniert mit mehr Schulung und irgendwie gibt es hier nochmal 10 Euro mehr für irgendeine Sonderberatung oder irgendwie so.
Ich stelle mir gerade eine mega geile App vor, eine persönliche Medizinassistenz, ähnlich wie Siri,
ja.
Nur eben von meinem behandelnden Arzt freigeschaltet, mit dem Therapieplan, mit ein paar Hinweisen, Aufpasserfunktionen, der schaltet mir die frei und ab morgen früh erinnert mich diese Funktion für die nächsten x Wochen, solange wie es halt geplant ist, pünktlich daran, die Tabletten zu nehmen, die Salbe anzuwenden, gibt mir Tipps, was ich wie wo auftragen muss, fragt, wie es mir geht, ob es besser wird oder schlechter und übernimmt das. Ne? Also eigentlich ist es doch eine geile... Gibt es das schon? Habe ich gerade was anderes erfunden?
Gibt es schon in Teilen. Wird es noch mehr geben? Nee, nichts verdammt. Das ist doch super. Also erstens bestätigt das deine Idee. Zweitens gibt es genug Raum, wenn du jetzt noch Gründerin werden willst, sowas zu bauen.
Hey.
Ja, der Markt ist riesig. Deutschland wird immer hinterherhinken, weil wir uns da hardcore regulieren und weil auch viele Spieler versuchen, irgendwie solche Innovationen zu vermeiden, einfach weil sie Angst haben, dass sie sich selbst nochmal adaptieren müssen an die neue Realität. Das ist natürlich schade, weil es Leuten zu Lasten kommt. Aber man wird es nicht aufhalten, weil China gibt Vollgas, die USA geben Vollgas, Middle East gibt absolut Vollgas und irgendwann stehen wir dann da und werden zum Freilichtmuseum der Welt, wenn wir nicht anfangen, diese Sachen auch zu adoptieren. Und ich glaube, die Leute werden es irgendwann auch einfordern. Wir alle leben ziemlich global. Und dann sieht man auf einmal, was man da für Möglichkeiten hat versus hier. Und wenn es um die Gesundheit geht und sowas, ich glaube, dann werden die Leute irgendwann auch nicht mehr so geduldig sein mit so einem Protektionismus aus der Vergangenheit.
Das lässt mich ja fast rezitieren aus dem letzten Podcast mit dem Professor Zink, der gesagt hat, USA innovates, China replicates in Europe regulates. Das ist ein bisschen auf den provokant zusammengefasst ist das ja, dass du postulierst, die KI kann die Medizin noch menschlicher machen.
Ja.
Ähnlich hast du auch, oder zu einer ähnlichen Schlussfolgerung bist du auch in dem Buch gekommen, und da hast du auch von dem Begriff Gesundheitsakte statt Patientenakte gesprochen.
Ja.
Wie definierst du denn Gesundheit?
Ja, also es gibt ja diese WHO-Definition, die eigentlich unbrauchbar ist, ne, wo die so sagen, die komplette Abwesenheit von allem, was du nicht haben willst im Leben, so irgendwie vereinfacht gesagt, ne. So mussten wir auch im Studium ja lernen und so. Und das ist natürlich, ich verstehe, wo das herkommt, die Ideologie ist, man muss immer gucken, dass man maximal Gesundheit optimiert für alle, aber es ist halt einfach dann auch nicht mehr realistisch, so. Gesundheit für mich bedeutet, dass man mit seinem Leben das machen kann, was einem was wert ist, und dass man idealerweise irgendwie frei ist von Schmerzen, Einschränkungen und so weiter. Was ich meine, wenn ich sage Gesundheitsakte statt Patientenakte, kein Mensch ist nur Patient. So, ich habe zum Beispiel ein Asthma, ich habe Sodbrennen, ich spüre gerade das Brennen, und trotzdem würde ich mich jetzt nicht als Patient bezeichnen, sondern ich bin jetzt hier fein, ich habe gerade eine gute Zeit mit euch. Weiß nicht, schmeiß mir nachher eine Pantoprazol rein und ist hoffentlich das Problem gelöst, so ungefähr. Und selbst Leute, die halt auch vielleicht gerade in einer aktiven Chemotherapie sich befinden oder sowas, die haben auch nochmal ein Leben außerhalb. Die sind auch gleichzeitig Mutter, Sohn, Ehefrau, was auch immer, und haben ihre Bedürfnisse und sowas. Und das ist, also, ich glaube, das ist eine wichtige Sache, dass man einfach Leute nicht auf dieses Patientendasein reduziert. Das andere Thema ist, es gibt relativ solide oder sehr solide Daten, dass unsere Gesundheit oder unsere Gesundheitsoutcomes definiert als, wie gesund sind wir und wie lange leben wir, also das mal das sozusagen, dass die nur zu 20-30% von dem Gesundheitswesen definiert werden, was natürlich für uns Ärztinnen und Ärzte ein bisschen peinlich ist, aber so ist es halt. Und die anderen 70% sind deine Bildung, Freundschaften, Umwelt, Ernährung, Lifestyle, Job und so weiter. Und das sind riesige Hebel. Und wenn wir sagen, wir machen eine Patientenakte, dann impliziert das für mich so ein bisschen, dass man sich, und so ist es ja auch, eigentlich nur auf das, was im Gesundheitswesen ist, fokussiert. Also eigentlich nur auf die 20-30%, und die anderen 70%, die lässt man halt mal so auf der Straße liegen. Mir ist schon klar, dass diese sogenannten Health Determinants, die anderen Sachen, viel schwieriger zu quantifizieren sind. Aber dafür haben wir ja jetzt KI und Co. Also wenn nicht jetzt, wann sonst sollten wir uns darum mehr kümmern? Und warum nicht jetzt diese Daten strukturiert erfassen, soweit es geht, und das weiter ausbauen und experimentieren und mit guten Unis in Studien weiter belegen und so weiter? Es gibt ja schon viel dazu. Und da muss es, glaube ich, weiter hingehen. Und das ist eigentlich das, was mich so nervt, dass wir dann so, diese Patientenakte ist halt sehr so auf Krankenhaus irgendwie. Wir sammeln jetzt Krankenhausakten und jetzt sind wir noch ganz innovativ, jetzt sehen wir noch das aus den Arztpraxen mit dazu. Und das ist dann Digitalisierung des Gesundheitswesens. Und also, ich find's echt unangenehm peinlich, ne?
Also, du hast ja gerade gesagt, jetzt haben wir ja KI. Da gehen wir gleich mal ein bisschen näher drauf ein. Vor allem, was du in deinen eigenen Projekten in diesem Bereich umsetzt. Vorher aber haben wir in unserem Podcast mit unseren Gästen immer noch, oder versuchen wir zumindest, unsere Gäste nicht nur auf beruflicher und Karriereebene kennenzulernen, sondern haben so einen kleinen Word-Rap, wo wir nochmal versuchen, auch mal 2-3 private Daten noch aus dir rauszukitzeln. Benjamin, magst du das heute mal übernehmen?
Yes, also Gesundheits- oder Patientenakte hatten wir ja schon. Wie sieht's denn aus? Madrid oder Stockholm?
Oh, ich bin ein riesiger Stockholm-Fan. Also gut, eines meiner Lebensziele für meine nächste Lebensdekade ist, am Meer zu leben. Und die Dekade nähert sich auch irgendwie jetzt mit recht großen Schritten. Ich habe nie definiert, in welchen Breitengrade, aber ich finde Stockholm zum Beispiel auch sehr nett als eine Stadt am Meer, mit diesem Archipel und so, großartig. Ich habe mal in Spanien in Erasmus gemacht, das war auf Teneriffa. Das war auch cool, aber so richtig wohl zu Hause fühle ich mich da irgendwie nicht, generell in Spanien. Auch wenn ich da gute Freunde habe und sowas, aber so, I don't feel it. Und keine Ahnung, irgendwie in Schweden, ich weiß nicht, was das ist, aber egal, wo ich da bin im Restaurant, ich sitze dann irgendwie auf einmal an einem Nachbartisch und trinke und lache da mit den Leuten. Die haben ja so den Ruf, irgendwie so auch unter sich selbst irgendwie so kalt und verschlossen zu sein. Aber gefühlt irgendwie, wenn man dann da als Ausländer hinkommt und nicht so richtig die Regeln kennt oder auch nicht kennen will und ein bisschen aufgeschlossener ist, dann sind die sowas von barmherzig und gastfreundlich. Es ist, also ich bin immer total gerührt dort. Ich finde immer super.
Sven, das ist der skandinavische Zauber. Ich bin im Herzen voll bei dir. Ich,
echt, ja?
Total, absolut.
Schau mal, und ich trage zwei Herzen in der Brust.
Ach ja, du bist ja der Madrid-Mensch, ne?
Ja, mit der spanischen Familie, aber trotzdem auch Scandi-Fan. Jetzt wirst du das wahrscheinlich da nicht bestellen. Wie sieht es denn aus? Bulette oder Lachs Carpaccio?
Beides echt gut. Hier in Berlin gibt es einen Laden, der heißt Peter Paul. Und die machen deutsche Tapas. Und da gibt es eine richtig, richtig gute Bulette. Und immer, wenn ich Ausländer zu Besuch habe, schleppe ich die da rein und die gucken mich alle an und denken so, also ich bin ja jetzt gerne hier in Berlin, aber müssen wir unbedingt deutsche Tapas essen? Wenn wir nicht was Richtiges nehmen, weil die halt alle irgendwie denken, das ist irgendwie so ein fettiger Laden oder so. Und die sind alle so ultra begeistert. Oh. Also gut gemachte Bulette, zwei Herzen.
Das heißt, die nächste Frage beantwortet sich eigentlich von alleine, Berlin oder Saarländerland?
Ja, also genau, ich komme aus dem Saarland ursprünglich.
Wir haben uns ein ganz bisschen, klitzekleines bisschen vorbereitet.
Dann machen wir schnell weiter.
Ja.
Nee,
ja,
also ich will die Entscheidung hören.
Ich mochte das Saarland als Kind. Ich fand es sehr toll, da aufzuwachsen. Viel Natur, sehr deutsch-französisch. Hab auch Französisch quasi muttersprachlich sozusagen. Und irgendwie auch gute Restaurants und viel Kampfsport und irgendwie sowas. Alles cool. Die Uni, ich habe da auch Medizin studiert in Homburg unter anderem, war total unterstützend, alles per Du, kurze Wege, Erasmus in Paris und auf Teneriffa und so, war alles irgendwie easy, machbar. Und dann noch Brasilien fürs PJ und so. Die haben echt alles unterstützt, richtig cool. Aber dann dort irgendwie eine Karriere zu führen und sowas, das war mir zu klein. Und da fand ich jetzt Berlin spannender, weil es sehr international ist. Startup-Szene hier groß, Politik ist hier nah. Man kriegt mehr Besuche von Freunden aus dem Ausland als jetzt irgendwie ins Saarland und so weiter. Also ist cool, ist jetzt aber auch nicht meine Endstation.
Sprecht ihr da nicht auch noch so einen ganz fiesen Dialekt?
Ah ja. Es ist, also im Saarland gibt es erstaunlich viele Dialekte und ich habe das auch noch nicht so richtig gecheckt. Ich war auf so einer französischen Schule dort. Das heißt, ich habe nicht die Chance gehabt, wirklich Saarländisch zu lernen. Und mein Vater ist noch Psychiater und Neurologe. Und dann war das manchmal echt hart, wenn du dann als Teenie dann zur DLRG willst, irgendwie für Schwimmunterricht oder in den Schützenverein da um die Ecke gehen willst, dann wirst du schon gejudged dafür, dass du nicht irgendwie einen der saarländischen Dialekte so richtig fließend beherrschst. Und dann gibt es auch so ein bisschen so eine Hierarchie, so, wer den cooleren Dialekt hat. Und manchmal versteht man da gar nichts, ne? Also wenn du so nach Nordsaarland gehst, dann sagen die irgendwie sowas wie Lummo Lokimta. Und das heißt, schau mal, da kommt er. Frauen sind sächlich. Ne? Als Christen. In der Regel wird der Familienname zuerst genannt, um Verwirrungen vorzubeugen. Der Crow-Benjamin, was hat der schon wieder gemacht? Und ja, können wir eine separate Session drüber machen. Aber ich glaube, da gibt es Leute, die sind kompetenter.
Wir bleiben bei Hochdeutsch.
Vorurteile sind aber auch tatsächlich wahr.
Wir ziehen weiter durch. Eule oder Lerche?
Oh.
Stehst du auch?
Ich finde Eulen total gut. Also, die gelten ja auch so als weise und alles, aber das Coolste an denen ist, wenn ihr mal auf Instagram da so ein bisschen mal Eulen euch anguckt, wie krass die da so ihren Kopf drehen und halt teilweise gar nicht reagieren, wenn du die so wackelst und so, was die da so ausgleichen können. Ich glaube, anatomisch relativ spannend.
Und was den Tag-Nacht-Rhythmus angeht?
Ach so.
Das ist ja der eigentliche Hintergrund.
Spirit Animal ist. Meistens gehe ich so um 1 ins Bett und wache von selbst um 6 Uhr auf. Mein Whoop-Band sagt mir dann, dass ich irgendwie schon wieder 3 Stunden zu wenig geschlafen habe. Aber ich kann es auch nicht überzeugen, dass ich einfach von mir selbst wach werde. Also so ein bisschen beides eigentlich.
Ja,
Und wo würdest du denn gerne, last but not least, Insights erhalten? Einmal Apple Headquarter oder ins Gesundheitsministerium, wenn du da nicht schon gewesen bist?
Ich glaube, Apple fände ich deutlich spannender gerade, weil da extrem viel passiert. Ein Freund von mir hat selbst mein Unternehmen aufgebaut und für 400 noch was Millionen verkauft und ist seit 25 Jahren Investor im Silicon Valley. Und er kriegt natürlich alles dann mit aus der Szene. Und der hat das ganz schön formuliert. Der hat so gemeint, kann ich euch mal fragen, wo wird denn am meisten in KI investiert? Wer sind denn die Spieler, die da am meisten investieren? Ist es Regierung? Sind das Investoren? Militär?
Die Schwierigkeit ist, dass man es nicht immer offensichtlich erkennt. Ne? Also es ist nicht immer der Player, von dem man es unbedingt erwartet, weil am meisten Wind gemacht wird. Ich würde mir gerade so eine Entscheidung gar nicht zutrauen, das einschätzen zu können.
Benjamin, was denkst du?
Ja, ich finde es auch schwierig, weil man da nicht durchblickt, beziehungsweise vielleicht muss man das sogar noch globaler sehen und gar nicht nur auf die Ländergrenzen beschränken, sondern dann vielleicht eher in Institutionen denken oder auch in Motivation denken.
Ja, und auch in Effizienz, ne? Also viel Geld irgendwo reinstecken heißt nicht A, dass es aus der richtigen Motivation heraus passiert und B, dass es auch mit den richtigen Ergebnissen passiert. Also wenn du jetzt schon fragst, steckt die Regierung mehr rein, stecken Privatunternehmen mehr rein, Silicon Valley und Co. Auch da würde ich sagen, keine Ahnung, wer da wirklich am meisten leistet gerade, ja.
Also anscheinend sind es die großen Tech-Konzerne, Apple, Google, Amazon und so weiter und deutlich mehr als alle anderen. Dieser Freund von mir, hat das so bezeichnet, das ist so wie der Dschungel mit ein paar wütenden Elefanten, die alle auf diesen einen Hügel wollen. Und der Hügel ist Suche. Google macht ja so viel Geld mit ihrer Suche. Und es ist vollkommen klar, dass diese ganzen LLMs, diese KIs, die jetzt so Texte schreiben und sowas, dass die Suche als fundamental verändern. Und die wissen aber noch nicht genau, wie das aussehen wird. Und deswegen rennen die alle jetzt auf diesen Hügel los und trampeln alles kaputt, was da in den Weg kommt. Also auch irgendwie jüngere Startups oder sowas, das kriegen die gar nicht mit. Und was da alles an Dingen passiert, ist absolut spannend. Und wenn man da von außen drauf schaut oder nicht im Ökosystem ist, kriegt man nur einen ganz kleinen Teil davon mit, was eigentlich passiert. Und das passiert in einer so brutalen Geschwindigkeit, dass halt oft Leute so sagen, that's so last month, so was man da gerade erzählt. Und wenn ich mir hier die Regierung anschaue und diese ganzen Themen, dann geht es halt immer noch um solche Basics, die sie vor 15 Jahren schon diskutiert haben. Und mit einem Gemach und kleinen Sense of Urgency, wie man so gern sagt, so in der Startup-Welt. Ich würde, glaube ich, ausrasten, wenn ich jetzt da im Gesundheitsministerium sitzen müsste heute.
Mit LLMs, also Large Language Models, hast du jetzt gerade schon die Themenwende hier eingeläutet in Richtung KI. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich würde gern von dir noch ein bisschen mehr darüber hören, wie du die Bedeutung von KI vor allem für die Medizin siehst. Ja. Und natürlich am allerinteressantesten ist es, wie das in deinen Projekten aktuell stattfindet und umgesetzt wird. Erzähl mal ein bisschen davon.
Ja, also die KI, ich erzähle jetzt ein bisschen auch Hypothesen, ne? Also wir können auch gerne mal genauer differenzieren, aber ich will jetzt vielleicht auch nicht zu sehr langweilen mit den Details. Aber im Prinzip, wenn man es mal so ein bisschen vereinfacht sagt, hat man gerade alles menschliche Wissen, was irgendwie im Internet verfügbar ist, genutzt, um eine KI zu trainieren. Und die können auf alles Mögliche zurückgreifen. Wir können nicht auf alles zugreifen, weil Dinge auch teilweise blockiert werden. Also wenn man jetzt sagt, ich würde gerne Ebola nochmal züchten oder so, dann kriegt man dann keine Antwort. Staaten können die Antwort aber kriegen, ne, wenn sie das wollen. Und deswegen ist es auch nochmal ein sehr interessantes ethisches Thema. Wir können uns hier so sehr regulieren, wie wir wollen in Europa. Wenn Nachbarstaaten aus anderen Nicht-EU-Ländern halt ein ganz anderes Spiel spielen, so cool, ne? Jetzt Bundeswehr kriegt 100 Milliarden Budget, um nochmal mehr Panzer und Kampfjets zu kaufen. Die Chinesen haben gerade Schwarmintelligenz für Flug- und Roboterdrohnen und sowas gebaut, wo du dann halt so wie so Roboterhunde hast mit Reifen. Die können da rumspringen und rumtanzen und sonst was machen. Hinten ein Gewehr drauf oder Raketenwerfer oder was auch immer du haben willst. Und was die Drohne sieht, sieht auch der Roboter und so weiter. Also Das ist ein ganz anderes Level. Da brauchen wir ja nicht mehr mit dem KSK um die Ecke zu kommen, weil die sind in 3 Sekunden alle tot. Ja. Und also es ist halt so ein bisschen so, wir leben da so ein bisschen in seiner eigenen Welt, auch sehr naiv gerade, was dieses ganze Spiel angeht. Und der Unterschied ist, also viele reden ja gerade von diesem Sputnik-Moment, als auf einmal in China diese kostenlosen Open-Source-Modelle rausgekommen sind, Deep Search und sowas. Es ist aber kein Sputnik-Moment, weil bei Sputnik ging es darum, wer kommt zuerst auf den Mond oder wer ist zuerst im Weltall. Und man baut halt Raketen und die landen dann wieder oder verbrennen oder was auch immer. Hier hast du positive Reinforcement Loops. Das heißt, wenn du eine super krasse KI hast, kannst du die KI einsetzen, um mehr krasse KI zu bauen und auch um krassere Chips zu bauen, die nochmal mehr krassere KI machen und um deinen Energieverbrauch krass zu optimieren, dass du die da auch nochmal effizienter machst. Also du kannst halt alles nochmal superchargen und das ist wie so ein Zug, der die ganze Zeit mit exponentieller Geschwindigkeit zunimmt und du fährst nebendran mit deiner Dampflok und irgendwann ist halt der Abstand so groß, dass du das nicht mehr aufholen kannst. Und das ist, glaube ich, was viele momentan auch nicht so richtig verstehen. Also da sind schon auch wirklich beängstigende Sachen auch, die damit passieren, auf so einer globalen politischen Ebene, sicherheitspolitischen Ebene auch. Auf Gesundheitsebene viel, viel, viel optimistischer. Also die Basics, das sind auch Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige, sind halt diese Sachen, was wir eben alles besprochen haben. Ne? Wie kann ich irgendwie Leuten Informationen besser zugänglich machen, die empowern, dass sie mehr machen? Wie kann ich auch nochmal sagen, irgendwie, du hast jetzt seit 5 Wochen dieses Medikament, aber wir haben noch gar nicht deine Nierenwerte gecheckt. Wollen wir das nicht mal machen? Und so Sachen, ne? So quasi, was eigentlich eine Hausärztin machen sollte, aber dann oft auch nicht schachzeitlich oder wo die Leute auch nicht oft genug nachfragen und so. Da geht total viel und das kann super viel verändern. Auch so ganz stumpfe Sachen wie zum Beispiel, ich verstehe immer noch nicht, warum wir heute OPs manuell planen oder Röntgengeräte manuell planen und sowas. Das kann alles eine KI viel besser koordinieren. Und so weiter. Also so dieses ganze logistische im Hintergrund, das müssten wir eigentlich nicht mehr machen. Oder irgendwelche Schreiben an irgendwelche Krankenkassen oder irgendwas da nochmal ausfüllen und so. Generell Dokumentationen müssten wir eigentlich nicht mehr machen. Das kannst du alles transkribieren und so. Klar gibt es mal das Problem, dass irgendwie eine Halluzination da ist oder sowas. Ich finde, das ist absolut überbewertet, weil Menschen haben auch Fehler und wenn du eine Schreibkraft hast, die für dich schreibt, dann verifizierst du das ja auch so. Und dann findest du auch mal Fehler und dann denkst du, ja gut, dass ich nochmal drüber geguckt habe. So kannst du ja genauso da auch machen. Warum ist das jetzt auf einmal anders? Und wenn man dann so ein bisschen weiterschaut, also da, wo es jetzt ultra spannend wird, aus meiner Sicht ist dieses ganze Thema Medikamentenforschung, Genetik, auch KT-Zellen-Therapien sind aus meiner Sicht wirklich erst der Anfang. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir nicht mehr so weit weg davon sind, dass wir einfach auch viele Dinge einfach umprogrammieren. Und alles, was wir jetzt gesehen haben mit BioNTech und Co., ist alles nur Vorspielen. Und dass das auch wirklich schneller kommt, als wir uns das so vorstellen.
Was sind so deine aktuellen Lieblingsprojekte in dem Bereich?
Also ich bin gerade sehr, wir bauen so eine Concierge-App aktuell. Mhm. Und das macht mir total viel Freude und ich bin auch mit Patienten so direkt im Austausch, die halt echte Probleme haben und dann Benji kennt das ja noch irgendwie aus seinen Innovationszeiten, so dieses wirklich auch dann nah an den Leuten sein und mit denen zusammen Dinge dann weiterentwickeln, das ist einfach klasse. Nur wir arbeiten auch dann viel mit so Medizintechnikherstellern nochmal im Hintergrund und ich finde das erschreckend, wie viele medizintechnische Geräte es gibt, die volle Sensoren haben und alles, was sie am Ende machen, ist dir irgendwie so einen Ausdruck geben oder ein PDF auf deinen Computer. Und in Wahrheit könntest du halt so viel mehr mit diesen Daten machen, die strukturierte erfassen und so weiter, verknüpfen mit anderen Dingen, mit anderen Datenquellen, um dann wirklich kontextualisiert, diese Leute immer einfach anrufen, um dann kontextualisiert, eigentlich mal hier auf nicht stören, aber irgendwie.
Ich denke ja bei sowas immer, Anruf annehmen, zum Podcast dazuschalten und was sagen lassen. Das macht derjenige nie wieder.
Sehr gut. Ja. Ich habe jetzt auf nicht stören gekriegt, hat jetzt extra 2-mal angerufen, um da durchzukommen. Wild. Und es geht um nichts Dringendes, der will sich zum Schwimmen verabreden, das weiß ich schon. ja, wo war ich denn jetzt?
Wir schwimmen ja auch mit der Zeit. Aber wir waren ja zum Schluss bei, wie du die oder wie du KI einschätzt in Bezug auf die Medizin von morgen. So, da würde ich nochmal kurz eingreifen und die Frage stellen. Du erwähnst auch oft und vielleicht auch in deinem aktuellen Projekt prädiktive Medizin, also quasi Lebens mal lassen. Kannst du das ausführen?
Ja. Ich hatte mal einen Patienten, der in die Notaufnahme kam, so einer riesigen Backe. Abszess natürlich, ne? So. Und das war so fett, dass ich ihn angeschaut habe und meinte, also erstens, wir haben ja weder MKG noch irgendwie Zahnmedizin, wir können ihm jetzt leider hier nicht helfen. Aber mal so nebenbei bemerkt, wieso ist das eigentlich so dick geworden? Ne? Und so, ja, das geht schon 2 Wochen. Ich dachte, das geht irgendwann weg. So, wenn es nach einer Woche nicht weggeht. Und er kam jetzt, weil er nicht mehr schlucken konnte. So, okay, sportlich. Und dann sage ich zu ihm, bitte gehen Sie in eine andere Klinik, so, gib ihm noch Tipps. Ne? Und dann dreht er sich um und bewegt nur seine linke Körperhälfte. Jetzt sitzt er mit ihrer rechten Körperhälfte. Ja, die kann ich irgendwie auch so seit 2 Wochen nicht mehr bewegen. Sagen Sie mal, jetzt, wo ich gerade da bin, da fällt mir ein, ich hatte mal so einen Schlaganfall, das hat sich sehr, könnte sein, dass das nochmal sowas ist, ne? Und ich so, oh mein Gott, time is brain, 2 Wochen. Und die ganze Familie war mit dabei im Schlepptau und sowas. Ich dachte mir so, kann doch nicht sein, dass das einer von denen mal irgendwie in Frage stellt, warum auf einmal dann, also Arm und Bein nicht mehr beweglich, also was passiert, wie geht das? Und das war in Zehlendorf in Berlin, also das ist schon so ein bisschen ein reicheres Viertel, mehr gebildet und so. Also ich habe es echt nicht verstanden. Und heute hast du natürlich irgendwie so eine Apple Watch, die trackt die ganze Zeit deine Herzfrequenz und wenn die eine Arrhythmie feststellt, dann gibt die dir einen Alarm und empfiehlt dir mal, irgendwie mit jemandem über Herzrhythmusstörungen zu sprechen, das einfach mal abklären zu lassen. Und mittlerweile gibt es auch Studien, wo Ärztinnen und Ärzte diese Daten sogar nutzen für ihre Entscheidungsfindung und auf Dinge kommen, die sie sonst mit so einem 3 Tage EKG oder so halt nicht gefunden hätten. Ja? Und das ist natürlich faszinierend. Und da bewegen wir uns von einer reaktiven Medizin, die darauf wartet, dass jemand sich mit Symptomen präsentiert, teilweise dann auch wirklich sehr spät verschleppt, zu einer proaktiven, nämlich Jahre vorher, wo die noch nicht mal im Idealfall jemals die Erfahrung gemacht haben, was es bedeutet, einen Schlaganfall zu haben. Und das ist nur ein Beispiel. Du kannst aus der Stimme viele Dinge erkennen, von Infekterkrankungen, aber auch über Schlaganfälle und sonst was. Bis hin auch zu Depression, Manie und sonstigen Dingen potenziell. Ne? Also so viele Dinge, dann hat man natürlich wieder Angst und man denkt, okay, Überwachungsstaat. Aber auf der anderen Seite, wenn du Leuten helfen kannst mit solchen Dingen und frühzeitig intervenieren kannst, zu einem Zeitpunkt, wo noch keine Hirnzelle verstorben ist, ist natürlich phänomenal.
Ich habe gerade was dazu gelesen. Ich krieg's leider jetzt gerade nicht richtig zusammen, weil ich jetzt auch da auf dem Kalten erwischt bin. Dass man irgendwie Schweiß- oder Speichelproben einsenden kann und Hunde riechen dann und können bestimmte Faktoren herausriechen, die dann darauf hinweisen, in welche Richtung man weiter untersucht, ob man überhaupt weiter untersuchen muss. Das ist ja, ja ähnlich, ne? Also diesen Geruchssinn nachzubauen, das ist vielleicht auch eine Herausforderung.
Das nennt man Volatile Organic Compounds, also flüchtige organische Verbindungen, die sowas wie, also Aceton wäre auch ein Beispiel tatsächlich, aber auch komplexere Moleküle mit mehreren Hydrocarbons und so. Und die findest du teilweise in Konzentrationen so 1 oder 10 aus 1 Milliarde. Und auch im Atem hast du über 1000 verschiedene davon. Die hast du aber auch im Urin und so weiter. Die haben unterschiedliche Halbwertszeiten. Die sind auch beeinflusst von, was du gegessen hast oder für Medikamente. Es ist relativ komplex, aber es ist eine riesige Datenquelle. Und Hunde können die ganz gut decoden. In meiner vorherigen Firma haben wir auch daran gearbeitet, das maschinell zu machen mit Machine Learning. Und da brauchst du auch KI, weil wenn du in so einem kleinen Bereich unterwegs bist und zum Beispiel Atem oder auch die anderen Flüssigkeiten, da ist so viel Grundrauschen noch mit drin, jetzt aus Datensicht gesprochen und Turbulenzen und Luftfeuchtigkeit und keine Ahnung was, dass du halt Signal-to-Noise-Ratio-Management brauchst in einer Art und Weise, wie du das mit herkömmlichen Methoden oft nicht so gut hinbekommst. Und du musst meistens mehrere von diesen Molekülen parallel analysieren. Also es ist selten so, dass so ein Hund dann irgendwie ein Molekül riecht und sondern meistens ist es irgendwie eine Kombi. Das heißt, du brauchst Pattern Recognition und dann musst du es auch noch irgendwie erklärbar machen für die Menschen, also da noch so ein Explainable AI Layer damit drauf, es schadet nicht und dann wird es schon relativ komplex, das Ganze. Ne?
Ja, aber krass, was man da dann doch schon theoretisch rausfinden kann alles, ne?
Ja.
Und Stichwort Rauschen. Bei mir rauscht jetzt auch der Kopf und die Zeit ist vorbei geraucht. Du hast vorhin noch.
Das war wieder ein Benjamin-Wortspiel. Yay!
Wie Sanne gesagt, und du, wo der Patient gesagt hat, ach, wo ich schon mal da bin, wir haben so eine schöne Abschlussformel, wo du schon mal da bist. Und die passt ganz gut auch, wo du schon mal da bist. Was würdest du denn uns jungen Weiterbildungsassistenten und Assistentinnen empfehlen, um im Dschungel von Zahlen und Daten vor allen Dingen heutzutage den Überblick zu behalten?
Ja, ich mag einen Newsletter total gerne, der heißt tldr.ai, also TLDR steht für Too Long Didn't Read, also der hat schon Empathie dafür, dass man nicht so viel Zeit hat. Und da gibt's eben verschiedene Newsletter, aber der für AI ist teilweise ein bisschen sehr technisch, aber man gewöhnt sich dran. Den finde ich super, das würde ich mir einfach auch einfach immer mal reinziehen. Das New England Journal of Medicine hat eine AI-Magazin auch rausgebracht, das ist ein bisschen medizinischer, ist dann aber auch wieder sehr so studienlastig und so. Also weiß nicht, ob man dann immer die ganzen Studien lesen muss oder ob das reicht, einfach auch ein bisschen die Conclusions zu lesen, wenn man sehr beschäftigt ist. Und das andere ist, ich glaube, man muss jetzt heutzutage nicht mehr programmieren lernen und den ganzen Kram, weil das wird auch bald abgeschafft wahrscheinlich. Das machen die Computer einfach selbst, die brauchen es dann dafür nicht mehr. Aber ich würde einfach zu so einem Power-Anwender werden. Also ich würde sogar empfehlen, dass man sich für $200 dieses OpenAI Pro-Abo holt und noch einen VPN-Client, damit man dann dem OpenAI suggerieren kann, dass man eigentlich in den USA ist, damit man nicht geoblockt wird, wenn man wieder in Europa ist, sondern die volle Funktionalität hat. Und dann würde ich das Core für alles einsetzen, was geht. Also selbst für irgendwie Befunde schreiben, irgendwelche Fragebögen entwickeln, Studien ausschreiben zur Publikation, wenn jemand gerne malt privat, würde ich von meinen Gemälden Fotos machen und sagen, gib mir Tipps, wie ich besser malen kann und mir das erklären lassen. Ich habe jeden, wo wir neu bei Schweden sind, jeden Tag kriege ich von ChatGPT persönlich schwedische Vokabeln und Sätze, die ich üben muss, jeden Tag mit einem anderen Thema um 8 Uhr geschickt. So, ich benutze das für alles Mögliche. Mittlerweile bucht das für mich auch irgendwie Termine online und so und schickt E-Mails in meinem Auftrag und so weiter und so weiter und so weiter. Glass.health ist auch richtig cool für Ärztinnen und Ärzte. Da schmeißt ihr einfach irgendwelche Notizen rein, komplett ungefiltert, was euch aufgefallen ist oder nicht bei Patienten. Und das Ding schreibt euch einen kompletten klinischen Plan mit irgendwie Diagnose oder Verdachtsdiagnose, wahrscheinlich, nicht so wahrscheinlich, can't miss diagnosis, also die Dinge, die du nicht durch Lappen gehen lassen kannst, plus welche Laborwerte solltest du bestimmen, welche Untersuchungen, was für Medikamente wahrscheinlich, einfach mal alles und wirklich hochwertig. Mhm. Und ich werde einfach schamlos und würde das alles benutzen. Vor allem aber, also zum einen, weil es einem Zeit spart, weil es einen besser macht, aber vor allem, weil man damit umgehen muss und weil man wissen muss, was passiert. Es gab eine Studie, die hat gezeigt, also man hat verglichen Arzt versus KI versus Arzt plus KI, um Fälle zu analysieren, die noch nicht vorher im Internet irgendwie zu finden waren. Also die KI konnte die noch nicht lernen. Die Fälle waren keine super rare Diseases, aber sowas wie irgendwie so ein Cat Embolus oder so, wo man denkt, kennt man, hat man schon mal gelernt, so ist ein bisschen Edge Case, könnte auch was anderes sein und sowas. Was glaubt ihr, wie oft Ärzte alleine richtig lagen versus KI versus Arzt plus KI?
Oha, löse es auf, bitte.
Ich muss nochmal genau die Zahlen nachgucken, aber es war, KI war über 90%, 92. Arzt alleine 72%, irgendwie sowas in den
Dreh. Jetzt kommt's.
Arzt plus KI 74%.
Ah!
Die waren schlechter als KI alleine und der Grund war, dass Ärzte oft gar keinen Plan hatten, wie sie die benutzen.
Ja, okay.
Also, wichtig wäre gewesen, du schmeißt den ganzen Kasus da rein und sagst, was sind deine Differentialdiagnosen, gib mir Pro und Contra, ne. Stattdessen haben die Ärzte das benutzt wie Google oft. So, was könnten Symptome sein bei Bluthochdruck oder so? Und dann nutzt du das Potenzial ja nicht. Und der zweite Grund war, Ärzte haben oft sich selbst mehr vertraut als der KI und haben dann so Argumente gebracht, aufgrund meiner Intuition oder meiner Erfahrung weiß ich das und so. Und es war meistens falsch. Also deswegen, ich glaube, Power-User werden, aggressiv nutzen und auch Bescheidenheit haben gegenüber den eigenen menschlichen Limitationen. Ich soll gerade, weil wir schon über die Zeit sind, ne?
Ja, um jetzt auch zu verhindern, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen bei deinen Empfehlungen einmal hinten überkippen. Zum einen werden wir die alle in die Shownotes packen, sodass man sich die in Ruhe nochmal zu Gemüte führen kann. Und was den Power-User angeht, du hast ein VPN empfohlen dazu. Ich glaube, das ist auch nicht jedem geläufig. Also A, denke ich, auch ohne kann man schon ganz gut Power-User sein. Und zum anderen VPN, nur zur Erklärung, Virtual Private Network, ist einfach dazu da, dass dein Rechner dein Internet nicht mehr erkennt, von wo aus du sozusagen deine Anfrage schickst und damit eben auch in Amerika, in Asien auf Daten zugreifen kannst, die sonst vielleicht gesperrt werden. Nur noch mal zur kurzen Erklärung. Genau, auf die Uhr geguckt ist genau das richtige Stichwort, Sven. Ich gucke hier auf unseren Vorbereitungszettel und sehe noch mindestens 50 Fragen oder so, die wir gerne noch besprochen hätten, weil du tatsächlich einfach wahnsinnig spannende Themen natürlich im Gepäck hast. Ich finde, lieber Benjamin, das schreit nach einem zweiten Teil, den wir bestimmt irgendwann nochmal angehen sollten. Es sei denn, Sven hat jetzt keinen Bock mehr, weil wir ihn jetzt schon so gelöchert haben.
Dann aber nach dem Schwimmen.
Genau, nach dem Schwimmtermin, bitte. Auch die Dinge sind wichtig im Leben. Nein, lieber Sven, ganz, ganz lieben Dank überhaupt, dass das geklappt hat heute und dass du auch mit uns so tolle, interessante Themen besprechen konntest. Benjamin, an dich auch noch vielen lieben Dank für die Co-Moderation und die gemeinsame Vorbereitung. Wie gesagt, deine Empfehlungen packen wir in die Shownotes, sodass alle davon doch nochmal profitieren können. Und dann würde ich jetzt einfach sagen, ganz frech, bis zum nächsten Mal. Ich peile auf jeden Fall eine zweite Folge mit dir an.
Freut mich.
Also, ja, danke. Alles klar.
Vielen Dank, Sven. Wir hören uns.
Alles klar. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Der Podcast Wo ich schon mal da bin ist eine BVDD e.V. Produktion. Redaktion Dr. Thyrer Bandholz, Dr. Dorit Düker, Benjamin Kroh, Christine Rosenow. Producer Christine Rosenow. Executive Producer Dr. Thyrer Bandholz. Ton und Schnitt Christine Rosenow.